deze is al een bestelling, hè, want ik heb al een bestelling binnen. Hè. Dat zijn, ja. Maar dat zijn dus polyvalente tresjes. Je kunt daar een rokje mee maken of iets voor aan een venstertang. Je kunt er van alles mee doen. Je kunt er van alles mee vastbinden. En dat is puur katoen. Hè. Dat is heel duurzaam.
Je kunt er van alles mee vastbinden. En dat is puur katoen.
Ja. Het is maar 20 cent per tresje.
Dat is goed,
werk. 20 cent per tresje. Dat kun je nou toch niet wel sukkelen, hè? En dat zijn keischoen, hè? Ja, maar ik ging dan bij de Madstone ook bij. Ja, hij was een ziekje gaan spreiden, dat is geen vetten. En dan een energie en zo. Ja, maar joh, hey, dat loopt op, hè. Enfin, ja, maar, daar heb ik mij dus mee bezig. En dan belt een Arnoud en dan zegt hem dat hij een uur niet kan komen. En dan zegt hij er niet bij dat de Christ wel kan komen. En aan mij moet ik niet komen, jongens. Zeg. Oh, ja. Tot toen het al een beetje beter aan het geert, dan had ik kunnen thuis blijven, begon. Ja, die zijn echt niet te harde, ze. En dit stukje noemt Chris de galm van God. Maar de galm van God is uiterst pijnlijk aan de oren. Dat is zo, wat je krijgt als God dood is en zijn reutel komt nog na. Dan krijg je dit soort toestanden. Maar eigenlijk, nee, om serieus te zijn, dit is eigenlijk een representatie van de geestelijke crisis van David Jones. Toen als hij aan het front gegrepen werd door de indruk van twee jonge soldaten die daar de mis bijwoonden, gelezen door de almoezenier. Die mensen kosten elke dag doodgaan natuurlijk. Die waren daar wel enigszins gevoelig aan. En dan is dat. Hij woonde daar toevallig bij een Rooms-Katholieke dienst. Hè. En hij had al eerder discussies gehad met zijn vader daarover. En ja, voor zo'n mens is dat echt een ingrijpend gebeuren. Dan, hè. Je moet dat serieus nemen, hè, want wij kunnen daarmee lachen. Maar zo'n geestescrisis voor de mens heeft daar fysiek van afgezien. Wij kunnen daar niet meer bij dat iemand zo ver in zijn geloof gaat dat... Terwijl wij eigenlijk even waanzinnig ver in ons geloof in het nihilisme gaan. Hè? Want we moorden mensen uit in naam van het nihilisme dat wij als vrijheid verkopen. Maar goed, wat, je ziet dat is meer de problematiek die ik daar... En ook het feit, David Jones is in de jaren... Ja, eind jaren 60 was die in behandeling bij Ene Stevenson, een psychiater, omwille van zijn posttraumatische stresstoestanden van de oorlog en ook zijn achterliggende familieproblematiek en zo. Maar men heeft die man platgespoten. Men heeft die aan de barbiteraten gehangen en heel zijn creativiteit is gewoon verdwenen. Hè. Men heeft die gewoon creatief kapot gemaakt. En eigenlijk is dat even verschrikkelijk als wat er met Artaud gebeurd is. Hè. Een man die ook, wiens leven ook een en al leed was van in het begin. En dat is bij David Jones dus niet het geval. Die heeft een perfect gelukkige jeugd gehad. Hè. Maar dat is dan doorbroken eerst door het feit dat zijn broer gestorven is. Hè. En dat heeft extra druk van zijn moeder op hem gegeven, zodanig dat hij een rol moest vervullen dat hij nooit kon waarmaken, want hij moest dan die broer vervangen. En dan is een etterende zweer die in de door het feit dat hij naar het front moest dan, en daar al die verschrikkingen heeft meegemaakt, dat is samengekoekt tot een echt trauma. De oplossing daarvoor is uiteraard niet geeft die man wat barbituraten en doe alsof dat er niks aan de hand is. Hè. En dat is dus ja, natuurlijk de gang van zaken, nog steeds in de psychiatrie, dat men eerder kiest voor de gemakkelijke medicinale, zogezegde oplossing die helemaal geen oplossing is. in plaats van de genezing die in de mens, in het lijf zelf zit, gewoon haar werk te laten doen. En dat is iets wat, wat, waar ik fundamenteel van wakker lig. Omdat dat bij, mij bij Artaud ook aanbelangt en in deze persoon ook. Want er is geen enkel, mogelijkheid om dat soort acties, die nog altijd worden ondernomen door, door de psychiatrie, omwille van hun productiviteitscijfers eigenlijk. En dit gebeurt nog, nog systematisch in alle klinieken in heel Europa. En wij gaan er dan trots op dat wij zogezegd de beschaafde wereld zouden zijn. Maar dit, is, dit blijft een drama. Dat wij er niet in slagen om wat wij voor abnormaal, als abnormaal bestempelen, dat wij daar een gezonde houding kunnen, kunnen inkweken. Dat lukt ons blijkbaar niet. En dat is natuurlijk heel erg tekenend voor onze eigen diagnose. Want wie het abnormale niet kan duiden en wie daar geen weg mee weet, die heeft zelf een beetje last van normaliteitszucht.
Solzhenitsyn. De gegevens waarop de korte roman van Alexander Solzhenitsyn is opgebouwd, zijn in de Sovjet-literatuur niet gebruikelijk. Ze bevatten de naklank van een van de zieke bestanddelen in onze volksgeschiedenis dat te maken heeft met de periode van de, persoonsverheerlijking van Stalin, die door, door de partij is ontmaskerd en veroordeeld. Een tijdsgevricht dat, al ligt het nog maar enkele jaren van onze eigen tijd af, toch al tot een ver verleden schijnt te behoren. Oh. Maar het heden kan nooit onaangedaan blijven ten overstaan van het verleden, hoe dat er dan ook nog, hoe dat er dan ook mag hebben uitgezien. De beste garantie voor een volledige en onherroepelijke breuk met al wat duisternis over het verleden wierp, is het echte, stoutmoedige begrip voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. Het is precies datgene wat Khrushchev bedoelde toen hij in zijn gedenkwaardige, slotrede op het partijcongres verklaarde: het is onze plicht een zorgvuldig en grondig onderzoek in te stellen naar de verschijnselen die samenhangen met het misbruik van de macht. De tijd verstrijkt, wij zullen er straks niet meer zijn, Wij allen zijn sterfelijk, maar zolang wij blijven werken, kunnen en moeten wij allerlei zaken ophelderen en de waarheid meedelen aan onze partij en het volk.
Dat zijn klotje.
Ja, dit behoort te worden verricht.
Ja, dat hebben we gezien. Ja.
Op dat soortgelijke dingen zich in de toekomst nooit meer kunnen voortdoen. Ah, oh, het is gaar. Eén dag van Ivan Denisovic is geen stuk reportage. Het berust niet op aantekeningen of herinneringen aan de persoonlijke lotgevallen van de auteur. Ja, ik ook. Al stelde ook alleen de persoonlijke belevenis hem in staat zo'n machtig stempel van geloofwaardigheid op dit verhaal te drukken. Het is een literaire creatie en juist om de artistieke kwaliteiten die de auteur meegaf aan het materiaal, dat hem door het leven zelf ter hand gesteld werd. Groeide het uit? Ja, ja. Ik kan nu heel dit boek. Groeide het uit tot een getuigenis van zo'n bijzondere waarde, een document van kunst op een terrein dat tot op de dag van vandaag maar geringe mogelijkheden leek te bieden om door, je hebt groot gelijk, om door een schrijver te worden aangevat.
Lees dit zo zin. Zal over te zeggen. Epiloog met een gedicht uit een nieuwe bundel van mijn zus Herlina Vekemans, uitgegeven bij het Poëziecentrum in Gent. Die bundel noemt Appelblauw Zeegroen. Greet las daar straks al een blauw stukje daaruit. En dit is de eind. Het eindgedicht daaruit, en het is onverhoopt. En zoals veel gedichten in deze bundel heeft het als ondertitel de biologische benaming van een soort. Dit gaat over zeegroen walstro. Zus, het onze lieve vrouw wet stroom.
Onze lieve vrouw wet.
En in een rode lijst begraven.
Een rode. begraven.
En toch, onooglijk, aan de zoon van het bos, in een wit kleed, mild en met appelblauwe blik. Zwijgzame jongen die gepaard gaat met de naam, hoe heet hij? Hoe noem je?
Kalidas.
Kalidas. Wat een prachtige naam, Kalidas. En ikzelf groeten u en tot, zeggen u graag tot volgende week.
soon. Oh, how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, 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 pretty Peggy Sue. Oh, oh Peggy, my Peggy Sue.
Telegram didn't say nothing about performing. It says, can you be in New York City for week of May 2nd through 9th? Stop. We'll pay $1,000 Saul Gittler. And we're going to be here for a week. You have my word.
Just what I need. A gun of Hopalong Cassidy. Hey.
Shall we get our instruments and...
Call up the lawyer. He'll tell you what to do.
Thank you, sir.
See the headlines. White man lynched in Harlem.
Pitcher's Brew.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with All of Me.
Am Telefon ist jetzt Christoph Brumme. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind 1962 geboren, sind Schriftsteller und leben in Berlin. Und Sie sind nicht nur Schriftsteller, sondern auch Fahrradfahrer. Und Sie sind öfters schon mit dem Fahrrad von Berlin bis an die Wolga gefahren. Wann haben Sie damit angefangen?
2007 bin ich zum ersten Mal von Berlin an die Wolga gefahren. Danach noch 6 Mal. Und in den letzten 2 Jahren bin ich nur in der Ukraine und Moldawien gefahren. In der Ukraine etwa insgesamt knapp 28.000 Kilometer.
Wie viele Kilometer sind das so von Berlin bis an die Wolga bzw. in die Ukraine?
Also bis an die Wolga Luftlinie knapp 3000 Kilometer und von Berlin an die ukrainische Grenze je nach der Strecke 800 bis 900.
Wie viel Zeit haben Sie sich da immer genommen?
Meistens 3 Monate.
Haben Sie das für Ihre schriftstellerische Tätigkeit hauptsächlich getan?
Ja, dafür gab es viele Gründe. Ich habe inzwischen 2 Bücher darüber geschrieben, beziehungsweise jetzt mit dem neuesten 3. Das erste über meine erste Fahrradreise an die Wolga auf einem blauen Elefanten. Und das zweite 111 Gründe, das Radfahren zu lieben. Und das letzte jetzt Maidan Molotow mit dem Fahrrad Richtung Front.
Was jetzt dieses Jahr herausgekommen ist.
Genau.
Wie sind denn so die Fahrradfahrbedingungen? Also in Polen war ich ja auch schon mit dem Fahrrad unterwegs. Da kann man auf den Landstraßen relativ gut Fahrrad fahren, finde ich, weil es da immer so breite Seitenstreifen gibt. Wie ist es dann in der Ukraine und in Russland?
Also in Polen ist es ohnehin sehr, sehr angenehm, Fahrrad zu fahren. Dort gibt es ja nicht nur breite Seitenstreifen neben den Straßen, sondern auch ganz lange Fahrradwege, 30, 40 Kilometer lange Fahrradwege neben den Landstraßen. Polen ist ein fantastisches Fahrradland. In der Ukraine und in Russland sind die Straßenverhältnisse natürlich etwas schlechter, aber das stört mich als Fahrradfahrer gar nicht. Ich fahre ja auch querfeldein und durch die Wälder oder über die Felder und suche mir Schlafplätze im Wald. Also das ist mir relativ egal, wie da die Straßenverhältnisse sind.
Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man wird ja sowieso schon oft angesprochen, weil man als Fremder mit dem Fahrrad schon auch interessant ist. Aber suchen Sie auch bewusst Gespräche mit Leuten?
Ja, natürlich. Also ich versuche immer wieder mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zu interviewen. Ich habe auch Reportagen fürs Radio gemacht, habe viel fotografiert. Also ich kenne die Ukraine und Russland sozusagen von unten, von der Straße her. Ich kenne viel mehr Traktoristen als Intellektuelle. Und das ist immer wieder großartig. Man wird sehr, sehr schnell eingeladen. Das ist natürlich auch schön. Man kann die Sprache lernen. Man lernt die Kultur in einer ganz neuen Weise kennen. Also etwas besser als vom Hotelzimmer aus oder als normaler Tourist. Man wird sehr oft eingeladen. Es war immer sehr, sehr schön. Ein großes Glückserlebnis.
In welcher Sprache unterhalten Sie sich da mit den Menschen, wenn Sie unterwegs sind?
Nur in Russisch.
Und wie viele Kilometer sind Sie so am Tag gefahren?
Ja, durchschnittlich fahre ich so 130 Kilometer am Tag etwa. Manchmal ein bisschen mehr, aber ich werde ja auch langsam älter. Früher habe ich versucht, so Tagesrekorde aufzustellen, bin 24 Stunden Etappen gefahren, einmal 340 Kilometer, aber das mache ich inzwischen nicht mehr.
Während die Ukraine ja in der Zeit bis vor einem Jahr in der deutschen Öffentlichkeit relativ unbekannt war, war ja dann vor einem Jahr der Maidan, der die Ukraine in die Schlagzeilen der Medien gebracht hat. Hat sich der Maidan, Sie waren ja auch schon vorher in der Ukraine unterwegs, hat sich das irgendwie angekündigt?
Das hat sich schon vorher angekündigt, natürlich. Ich habe auch Artikel darüber geschrieben. Es hieß in vielen Gesprächen, wir brauchen eine neue Revolution, es geht nicht so weiter. Wir werden vom Präsidenten und von der Präsidentenadministration aus geplündert. Dank der internationalen Finanzkrise wurden die Renten auch immer weniger wert. 80 bis 100 Euro vielleicht betrug so eine normale Rente. Und davon kann man in der Ukraine natürlich nicht leben. Die Lebenshaltungskosten sind ja nicht viel geringer als in Deutschland. Manche Produkte wie Fleisch oder Käse können sogar teurer sein. Also es waren wirklich furchtbare Zustände zum Teil. Manche Ukrainer haben vom Genozid durch Hunger gesprochen. Und das ist natürlich ja, vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber es hieß auch immer wieder, Europa hat uns vergessen, wir sind dazwischen, niemand kümmert sich um uns, die Handelsbeziehungen sind ja erschwert in den Westen, Russland übt Druck aus, also es gab viele Gespräche, wo die Leute sich beklagt und geschimpft haben. Tatsächlich hat aber kaum jemand mit einer neuen Revolution gerechnet, die Enttäuschung nach der Orangenrevolution war doch allgemein sehr groß und es haben sich wenige Menschen Hoffnung gemacht, dass durch eine Revolution etwas besser werden kann.
Ihre letzte Reise war letztes Jahr, 2014. Da haben Sie ja auch das Buch Maidan Molotow mit dem Fahrrad Richtung Front dann geschrieben dazu. Können Sie da mal genaueres erzählen? Wann sind Sie losgefahren und welche Route haben Sie da genommen?
Also ich bin am 1. Mai in Berlin losgefahren, erstmal bis zur ukrainischen Grenze. Dort habe ich zwei Truckerfahrer kennengelernt, die mich eingeladen hatten. Dann hatte ich gedacht, okay, fahre ich mit denen die nächsten 100 Kilometer bis nach Lutsk rein. Wir wollten fischen. Dann hatten die allerdings einen anderen Auftrag bekommen. Dann war ich sehr im Zwiespalt. Fahre ich jetzt mit dem Auto bis Kiew durch? Was mache ich? Ich wollte schnell in den Osten kommen, schnell Richtung Front. Ja, ich habe dann mich schweren Herzens entschieden, tatsächlich mit dem Auto bis Kiew zu fahren. Und von Kiew bin ich dann nach Poltawa, in meine Lieblingsstadt, gefahren. Das ist etwa 170 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und von dort noch etwa 300 Kilometer nach Osten bis etwa 70 Kilometer vor die Front, bis etwa 70 Kilometer vor Slawiansk und Kramatorsk, weil ich dort auch Freunde habe, die ich seit vielen Jahren kenne und denen ich vertraut habe und weil ich natürlich das Geschehen so unmittelbar wie nötig erleben wollte und beurteilen wollte.
Im Osten der Ukraine sind Sie dann mit dem Fahrrad gefahren?
Ja.
Sie haben gesagt, Sie wollten Richtung Front, aber wie kann man sich die Front da vorstellen, die es da gab?
Ja, wie kann man sich die Front vorstellen? Die ist natürlich nicht einheitlich. Man trifft ja schon im Vorfeld sehr, sehr viele Menschen, die beim Militär arbeiten oder Militärgüter an die Front bringen. Man trifft Flüchtlinge, man kann mit den Einheimischen sprechen. Also es ist sehr unterschiedlich, es kann sich ja jeden Kilometer ändern. Es gab natürlich immer wieder Gerüchte, dass die russische Armee jetzt bis Kiew durchdringt. Und ich wurde auch vielfach gewarnt, weiterzufahren. Das Auswärtige Amt hatte ja auch gewarnt. Aber ich glaubte, die Situation einschätzen zu können, und ich habe etwa alle 150 Kilometer Bekannte oder Freunde, wo ich im Notfall unterschlüpfen und mich verstecken kann. Also ich hielt das Risiko für kalkulierbar.
Können Sie noch mal sagen, welche Monate das waren, wo Sie da unterwegs waren? Denn da hat sich ja dann relativ schnell auch viel entwickelt in der Zeit.
Genau, das war von Mitte Mai bis Anfang August war ich in der Ukraine. Also ich bin dann zwischendurch nochmal Richtung Westen gefahren, nach Moldawien. Dort war ich etwa 10 Tage, bin an der EU-Außengrenze entlang geradelt und dann wieder zurück in die Ukraine.
Als Sie dort waren im Osten der Ukraine, gab es ja dann bestimmte Gebiete, die von Separatisten dann kontrolliert wurden. Sind Sie auch in diese Gebiete reingekommen?
Nein, das wäre zu gefährlich gewesen, schon weil das Lösegeldgeschäft ja sehr blöd, also man nimmt Geiseln und erwartet dann, dass die sich freikaufen. Ich hatte eine Gelegenheit, mit dem Taxi nach Slawiansk zu fahren, das hatte ich überlegt, aber ich habe es dann sein lassen, weil es wahrscheinlich doch viel, viel zu gefährlich gewesen wäre. Ich habe allerdings auch Freunde, die heute noch in der Nähe der Front leben, mit denen ich auch fast täglich spreche, darunter auch welche, die sich für die Separatisten aussprechen. Also ich kann durchaus mit diesen Menschen auch reden, über Skype natürlich geht das.
Und können die Menschen, die dort wohnen, können die diese Front überqueren? Also wenn sie zum Beispiel da weg wollen aus dem Gebiet oder so?
Also da gibt es immer wieder große Überraschungen. Zum Beispiel der Taxifahrer, den ich dort traf, der ist durch die Frontlinie gefahren, hat einen Passagier gebracht, eigentlich einen Flüchtling, der aber nicht als Flüchtling erkennbar sein durfte, damit er eben aus der Stadt rauskommt, mit kleinem Gepäck also nur, mit der Angabe, er fährt auf die Datscha. Der Taxifahrer und der Flüchtling sagten mir auch, sie hätten kein Geld bezahlt. Eine andere Familie, die mit Kindern aus der Stadt geflohen war, hatte wiederum an den Kontrollpunkten, an den russischen Geld bezahlen müssen. Vor Donetsk war es im Sommer noch so, dass einige Leute immer noch in die Stadt gefahren sind und Waren auf den Markt gebracht haben. Aber das ist inzwischen auch nicht mehr möglich.
Wenn Sie gesagt haben, dass Sie mit vielen Leuten gesprochen haben, die haben ja bestimmt dann auch unterschiedliche Meinungen zu den Ereignissen gehabt, oder?
Ja, natürlich. Also die Mehrheit ist natürlich für die Einheit der Ukraine. In der älteren Generation gibt es einige, die von der Wiederherstellung der Sowjetunion träumen und tatsächlich der russischen Propaganda glauben und behaupten, das sei eigentlich ein Krieg der USA gegen Russland. Das ist natürlich Unsinn. Aber ansonsten, die Mehrheit ist eindeutig für die Einheit der Ukraine. Inzwischen ist wahrscheinlich sind 80%, 90% aller Ukrainer inzwischen überzeugte Patrioten. Und also Putin hat es mit seiner Politik geschafft, die Ukrainer zusammenzuschweißen.
Und es ist dann auch ein Thema, das in jedem Gespräch vorkommt, nehme ich an, im Osten der Ukraine.
Genau,
oder der Ukraine,
es vergeht kaum ein Gespräch ohne das Thema Krieg. Ich bin einmal zum Beispiel in einer Siedlung kurz vor dem Donbass an einem Garten vorbeigegangen. Da habe ich gehört, wie sich zwei ältere Frauen, etwa 70 Jahre alt, den Stimmen nach unterhalten haben und gestritten haben, ob man nun den Donbass, beziehungsweise das Donbass heißt es ja eigentlich, den Russen überlässt oder nicht. Und es war deutlich zu merken, das sind keine politischen Menschen, die haben sich sonst nicht mit politischen Fragen beschäftigt. Und das ist inzwischen so, dass quasi kein Gespräch vergeht ohne den Krieg, auch weil ja Tag für Tag bedrohliche Nachrichten reinkommen. Viele Menschen haben Angst, kommt es jetzt zu Angriffen durch russische Flugzeuge. Im Grunde jedes Gewitter löst auch Angst aus und lässt einen an den Krieg denken.
Gab es daneben auch Momente, dass zu politischen Fragen Leute im Osten der Ukraine ihre Meinung zum Beispiel auf Demonstrationen ausgedrückt haben oder sowas? Oder dass sich Leute eben politisch ausgedrückt haben, öffentlich Demonstrationen oder irgendwelche Zeitungen, Flugblätter oder keine Ahnung?
Nein, also während der Präsidentschaftswahlen wurde natürlich viel diskutiert, aber und es gab Wahlveranstaltungen, zu denen man hingehen konnte. Ich war bei 2 oder 3, aber große Demonstrationen gab es dann nicht. Mich hat es auch zum Beispiel überrascht, als der Europatag in der Ukraine gefeiert wurde, der wird ja seit 11 Jahren in der Ukraine gefeiert, als sei das Land schon ein EU-Mitglied. Das Fest wird ja sonst nur in EU-Mitgliedstaaten gefeiert. Da hatte ich mich schon sehr gewundert. Die Stadt Poltawa liegt, wie gesagt, 160, 170 Kilometer von der Grenze entfernt. Und es war ein einziger Polizist, ein Hauptmann da, der ein bisschen geschaut hat, ob alles friedlich bleibt.
Also sind das dann politische Diskussionen eher so im privaten Bereich?
Im Privaten, in der Kneipe, auf den Straßen. Ich meine, ich als Fremder werde natürlich sofort darauf angesprochen, das ist ganz klar. Ich erinnere mich an eine Situation, da stand ich auf der Landstraße in einer Kreuzung, wusste nicht, wie es weitergeht und hielt ein Auto an und der Autofahrer regte sich sofort über das russische Fernsehen auf und sagte mir, gucken Sie sich hier um, gucken Sie übers Feld, sehen Sie irgendwelche Faschisten, was soll es für Faschisten geben in der Ukraine? Und er schimpfte und schimpfte. Und das passiert natürlich sehr, sehr häufig. Auch wenn ich in Hotels übernachtet habe, dann kam das Gespräch sofort auf den Krieg und alle gucken mal zu Nachrichten. Das zerrt auch natürlich an den Nerven und viele Menschen sind verzweifelt und wütend auf Russland. Ich habe mich auch mit Soldaten unterhalten. Ich kenne auch jetzt und bin befreundet mit Menschen, die an der Front kämpfen. Und ja, ich kenne Militärangehörige. Ja.
Was hatten die so für Meinungen gehabt?
Das ist auch regional unterschiedlich. Viele sind natürlich auch verzweifelt und traurig, dass sie überhaupt in den Krieg ziehen müssen. Vor allem die Ehefrauen, die Familien. Da habe ich viele Weinende getroffen und gesprochen, als die Mobilisation war. Im Westen der Ukraine ist man natürlich vor allem sehr entschlossen, das Land zu verteidigen. Also dort ist der Patriotismus sehr stark. Man hat ja auch wirklich furchtbare Erfahrungen gemacht mit Sowjetrussland. Aber es zieht niemand gern in den Krieg. Es ist niemand kriegslüstern. Ich habe keinerlei Hass oder Fanatismus bemerkt, sondern gelassenen Patriotismus.
Haben Sie auch Kampfhandlungen mitbekommen?
Nein, habe ich nicht unmittelbar mitbekommen. Also ich hätte die Chance gehabt, direkt an die Front zu fahren, aber ich habe das nicht gemacht.
Was ist mit Flüchtlingen aus den umkämpften Gebieten?
Ja, was ist mit Flüchtlingen? Die sind natürlich verzweifelt und wissen nicht weiter und haben Angst, dass sie ihr Eigentum verlieren, wenn sie abgehauen sind, wenn sie geflüchtet sind. Ich erinnere mich an eine Familie, der Mann erzählte, er hat gerade ins Geschäft investiert, hat in der Datscha was gebaut, in der Wohnung irgendwie eine neue Heizung. Was wird daraus? Wird das noch da sein? Wird das zerstört werden? Einige Wochen hatten sie ausgeharrt in ihren Mietshäusern, aber das sind mehrstöckige Mietshäuser gewesen. Die haben bei den Bombardierungen natürlich gezittert und gewackelt, die Kinder hatten Angst. Es ist einfach eine furchtbare Situation, natürlich.
Es gibt ja immer die Frage, wie weit waren jetzt russische Soldaten im Territorium der Ukraine aktiv? Was haben Sie da so mitbekommen
von der Diskussion? Also für Ukrainer ist das keine Frage. Das ist nur für Zeugen des Sofas in Deutschland eine Frage. Natürlich wissen die Ukrainer, dass das die russische Armee ist. Der russische Präsident hat ja offiziell ausgerufen, dass er berechtigt sei, die Armee dorthin zu schicken. Er hat dazu aufgefordert, ukrainische Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Man weiß, dass es russische Geheimdienstoffiziere sind, die das Projekt leiten. Es ist russische Militärtechnik. Es sind die Tschetschenen von Kadyrov geschickt worden. Natürlich ist es ein Krieg Russlands gegen die Ukraine. Russland hat die Ukraine überfallen und versucht, es als Bürgerkrieg darzustellen.
Sie sagten, es wurden Tschetschenien geschickt von russischer Seite sozusagen,
ja,
die dann auf Seiten der Separatisten mitkämpfen sollten.
Oder ja, kämpfen. Das Wort Separatisten scheint mir nicht zutreffend. Das sind ja kaum einheimische Separatisten. Also in Donetsk gab es eine einzige sozusagen pro-russische Demonstration mit 5000 Teilnehmern. Die Hälfte davon waren russische Staatsbürger. Es gab nie eine Mehrheit, auch keine relative Mehrheit für den Anschluss an Russland. Das ist eindeutig russisches Militär natürlich.
Nach russischer Sichtweise sieht der Konflikt ja anders aus. Russische Medien, russische Fernsehsender, werden die auch in der Ostukraine gesehen?
Ja, die werden sicher gesehen. Inzwischen hat man ja offiziell wohl den russischen Sendern oder verhindert, dass sie ausgestrahlt werden. Ich weiß nicht, wie das technisch im Einzelnen funktioniert. Ich selber habe im Internet auch regelmäßig russische politische Sendungen dann am Abend geguckt und ukrainische und konnte das sehr gut vergleichen. Und das russische Fernsehen verbreitet eine Kriegshysterie und eine Häme gegenüber der Ukraine, wie ich das also seit Saddam Hussein, glaube ich, nicht mehr erlebt habe. Es ist einfach furchtbar, es wird permanent gelogen, es werden die einfachsten Tatsachen abgestritten, es werden Legenden erfunden. Es ist das alte Konzept des russischen Geheimdienstes, Unruhe und Chaos zu schaffen, die Menschen zu verunsichern. Also es ist furchtbar.
Es wurden ja dann letztes Jahr einige Städte von der ukrainischen Armee zurückerobert, zum Beispiel Slawiansk und Kramatorsk, soweit ich da richtig informiert bin. Haben Sie auch solche zurückeroberten Gebiete besucht?
Nein, da war ich schon im Westen der Ukraine, aber ich habe weiterhin mit den Menschen Kontakt gehabt, die aus Kramatorsk und Slawiansk vorher geflüchtet waren. Und die waren natürlich sehr froh, dass sie in ihre Städte zurückkommen konnten. Manche, die Terroristen unterstützt hatten, haben das bereut. Das hat man auch gemerkt, denn klar war, der Preis für den in Anführungsstrichen Anschluss an Russland ist einfach ein schrecklicher Krieg. Und die russische Seite kann ja keine besseren Alternativen bieten. Sie tut ja nichts für die Menschen. Sie unterstützt ja nicht die Bevölkerung, sondern es geht wirklich darum, gegen die ukrainische Armee zu kämpfen. Im Gegenteil, die Russen schießen gezielt auch auf Zivilisten und unterstellen das dann der ukrainischen Armee.
Sie sagen, Sie haben viele Kontakte zu Ukrainern, auch telefonisch. Haben Sie auch Kontakte von Leuten, die sich in der Donetsker oder Luganskker sogenannten Volksrepublik aufhalten?
Im Moment nicht, nein. Ich habe dort Bekannte, aber im Moment, nein, habe ich zu denen keinen Kontakt. Also es gibt einige Menschen, mit denen ich regelmäßig über Skype spreche, die wohnen 60 Kilometer vor Donetsk, also 60 Kilometer vor der Front, sitzen auf gepackten Koffern, warten jeden Tag ab, was passiert, ob sie auch flüchten müssen, aber direkt aus den besetzten Gebieten nicht.
Es gibt ja so ein Waffenstillstandsabkommen offiziell, was aber nicht eingehalten wird. Wie wird da diskutiert in der Ukraine? Also man könnte ja jetzt diskutieren, die Armee soll alles wieder zurückerobern, oder man könnte diskutieren, es soll ein richtiger Waffenstillstand beschlossen werden und einfach die Gebiete, die eben jetzt Lugansk und Donetsker Volksrepublik sind, die bleiben eben so, aber dass es wenigstens dann keinen weiteren Krieg mehr gibt. Also wie, welche Meinung haben Sie da gehört dazu?
Also die Mehrheit der Ukrainer möchte natürlich, dass diese Gebiete zurückerobert werden. Das ist ukrainisches Staatsgebiet. Russland hat bekanntlich der Ukraine die territoriale Integrität garantiert und da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist ukrainisches Staatsgebiet und gehört zur Ukraine. Russlands Ziel ist es natürlich, einen Teil des Gebietes besetzt zu halten, für jahrelange oder jahrzehntelange Instabilität und Chaos zu sorgen, Reformen zu verhindern, also sozusagen die gesamte Ukraine als Geisel zu nehmen.
Sie sind auf Ihrer Fahrradtour Richtung Ukraine, also Sie haben gesagt, Sie waren auch in Moldawien.
Ja.
Dann sind Sie durch Polen gefahren und in Deutschland leben Sie. In diesen ganzen Ländern gibt es ja unterschiedliche Medien, die öffentliche Meinung ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Wie würden Sie so die öffentliche Meinung in Deutschland zu Russland
erklären? Also vielleicht zunächst mal zwei Worte zu Moldawien. Dort ist die Situation ja ähnlich schwierig. Viele Moldawier arbeiten in Moskau vor allem. Und es gibt von den 30 Fernsehkanälen, die ich dort im Hotel empfangen konnte, ist mindestens die Hälfte russischsprachig. Werden viele alte sowjetische Filme gezeigt. Entsprechend ja, verwirrt sind natürlich viele Menschen. Also da hat man eher das Gefühl, die Stimmung ist 50% pro EU, 50% Russland. Es hatte sich allerdings im Sommer dann ein bisschen Richtung EU verschoben. Die moldawische Polizei zum Beispiel war mit EU-Fahnen durch das Land gefahren und mir haben auch einige Leute erzählt, dass sie sehr, sehr froh sind, dass es jetzt bessere Handelsbeziehungen, Kooperationsbeziehungen mit der EU geben wird. Ich habe auch in einer Grenzstadt mit rumänischen Parlamentariern gesprochen, die dort einen Brückenbau mit den Moldawiern vereinbart haben. Und in zwei Städten wird ein EU-Projekt organisiert, wo die Kanalisation renoviert wird. Also das sind zivile Projekte und die sind sehr willkommen. Der Unterschied zwischen Deutschland und Russland ist natürlich gruselig. Also in Deutschland gibt es leider sehr, sehr viele Journalisten, die nie in der Ukraine waren und auch keine Ahnung von dem Land haben, keinerlei Vorstellung oder nur die falschen, trotzdem Kompetenz vortäuschen, sich in der Öffentlichkeit äußern und das oft sehr zynisch. In Polen gibt es wahrscheinlich nur Menschen, die die Ukraine unterstützen wollen und sich überhaupt nichts vormachen, wie gefährlich Russland ist.
Was meint Sie mit zynisch bei den deutschen Journalisten?
Ja, zum Beispiel vor zwei Tagen hat bei Phoenix ein Kommentator behauptet, dass in der Ukraine amerikanische Soldaten kämpfen. Und die Journalisten hatten nicht mal nachgefragt, ob er dafür Beweise vorlegen kann oder ob das seine persönliche Vermutung ist. Und tagtäglich gibt es Kommentare, in denen behauptet wird, dass beide Seiten Interessen an dem Krieg hätten. Das ist so an Zynismus ja gar nicht zu überbieten. Die Ukrainer wollen keinen Krieg. Sie wollen Ruhe und Frieden in ihrem Land haben. Es ist eindeutig die russische Armee und es ist die russische Regierung, die diesen Krieg anordnet und organisiert und durchführt.
Jetzt gerade hier in Dresden gibt es ja auch jetzt diese Pegida-Demonstration. Dort sieht man auch ja öfters so Schilder, Plakate, kein Krieg mit Russland. Was sagen Sie dazu?
Das ist natürlich Schwachsinn, das ist Kreml-Propaganda. Schauen Sie sich doch mal das Manifest dieser 60 Prominenten an, das die da in die Welt gesetzt haben. Da lautet der erste Satz, niemand will Krieg. Ja, Entschuldigung, es ist Krieg. In welcher Märchenwelt leben denn diese Phantasten? Das ist doch an Gleichgültigkeit und Ehrlosigkeit ist doch das gar nicht zu toppen. Natürlich, wer im Westen will den Krieg gegen Russland? Es gibt immer diese schwachsinnige Begründung, ja, Russland fühlt sich bedroht durch die NATO-Osterweiterung. Was für ein Quatsch, als die Länder des Baltikums und Polen Mitglied der NATO waren, gab es in Russland Untersuchungen, die Bevölkerung hat sich nicht durch die NATO bedroht gefühlt. Und das passierte unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder, der sich heute von Gazprom bezahlen lässt. Die NATO hat niemals Russland militärisch bedroht. Das Gegenteil ist der Fall und das ist schlimm, dass man das in Deutschland nicht wahrnimmt. In Russland drohen Militärs, Politiker und sogar Priester der orthodoxen Kirche regelmäßig mit der atomaren Auslöschung westlicher Staaten und mit dem Atomkrieg im Fernsehen. Die NATO droht sich zu verteidigen, uns zu verteidigen. Ganz einfach. Vielleicht darf ich abschließend sagen, jeder Mensch in Deutschland, der Meinung ist, Verständnis für die furchtbare Politik Russlands äußern zu müssen, sollte sich überlegen, was würden die Deutschen machen, wenn eine fremde Macht ihr Land überfällt und auf sie geschossen werden würde? Mit Kuchenkrümeln werfen, reden, Dialog führen oder sich verteidigen?
Okay, da bedanke ich mich bei dem Schriftsteller Christoph Brumme für das Interview. Sie haben ja noch ein Buch geschrieben, also was jetzt eben dieses Jahr rausgekommen ist, Maidan Molotow mit dem Fahrrad Richtung Front. Wo bekommt man das Buch?
Das bekommt man als E-Book bei Amazon.
Und dann betreiben Sie noch einen Blog, das ist die Adresse www.honigdachs.com.
Genau.
You make me was on fire and no one could save me but you. It's strange what desires can make foolish lovers do. And I'd never dreamed that I'd meet somebody like you. And